Die beiden Filme Saltburn und Wo die Lüge hinfällt waren so in den letzten Monaten so richtig erfolgreich. Richtig erfolgreich, weil sie so voll durchs Netz gegangen sind. Alle haben die geguckt, gefühlt. Wo die Lüge hinfällt ist so eine richtige Rom-Com. Ich habe
beide nicht gesehen.
ist egal. Aber du kannst trotzdem mitmachen bei dem, okay, was ich jetzt gleich ansprechen werde. Wo die Lüge hinfällt hat die Rom-Com revolutioniert. Nee, nicht wirklich, aber alle haben das irgendwie so behauptet. Und Saltburn war einfach ein sehr kontroverser Film auf Prime Video. Und die beiden haben eine Sache gemeinsam, nämlich, dass sie Songs wieder zurückgebracht haben, nämlich Unwritten von Natasha Bedingfield und Sophie Alice Baxter mit Murder on the Dance Floor. Und ich habe mich mal so gefragt, was wäre euer Song, wenn ihr einen Film machen könntet, den ihr wieder zurückbringen würdet und irgendwie in eine geile Szene packen würdet, damit der auch wieder so total viral geht?
Vanilla Ice mit Ice Ice Baby.
Ja, so auf jeden Fall. You're great again. Geil. Finde ich gut. Bei mir wäre es auf jeden Fall ein Lafay-Song. Oh. Also, weil ich finde, ehrlich, Lafay, also wenn sie ein Comeback machen würde, dann wäre ich sofort ständig in der ersten Reihe.
Ja, wenn ein Film über Corona kommt, dann hier, ich wünsche dir ein Virus. Stimmt, reingehauen. Ja,
zum Beispiel. Oder ich war früher schon so ein kleiner Lafay-Fan. Mhm. Oder Silbermond.
Oh, okay.
Also so, wenn jetzt jemand an so den deutschen Pophimmel denkt.
Aber ist es dann so auch in einem US-amerikanischen Film dann Silbermond als einen Song zu verwenden, fände ich auch schon bold.
Genau, Krieger des Lichts von Silbermond.
In einem Film mit Brad Pitt oder so.
Wer kennt es nicht. Ich glaube, Silbermond. Das war jetzt alles Gag-Antworten. Was ist bei dir, Lenny?
Wir haben eben hier auch so im Studio einfach Release Me einfach nochmal gesungen. Release.
Stimmt, ja.
Und ganz ehrlich, das wäre mega nice, wenn das zurückkommen würde.
Oder hier Mercy von Duffy.
Oh,
das wäre auch ein krasser Song gewesen.
Hast du nichts? Also,
außer das,
hast du noch irgendwas?
Doch, Snap the Power.
Snap the Power?
Von Snap the Power.
Kannst du den kurz vorsummen?
Agathe Bauer.
Ach, das!
Der Agathe Bauer.
Agathe Bauer Song. Aber in was für einen Film würdest du den packen? So eine Rom-Com?
Boah, genau. Rom-Com ist natürlich geil.
Ich finde aber auch, dass es prädestiniert dafür, dass es in einer Rom-Com wiederkommt. Weil ich finde, das ist so ein Rom-Com-Rezept, so einen sehr nostalgiebeladenen Song zu nehmen. Und dann gibt es dann so eine Millennial-Konstellation aus so einem heterosexuellen Pärchen, was sich dann irgendwie findet. Und ne, wie jetzt in Wo die Lüge hinfällt. Sorry, Spoiler, Marius.
Ja, aber, oh nein.
Aber pass auf. Es ist ja was ja sehr gehypt wird. Wir haben auch eben vor dem Podcast drüber gesprochen. So Britney Spears nochmal zu recyceln. Toxic geht auch bei Madame Web ab oder Hit Me Baby One More Time. Aber Genie in a Bottle
von Christina Aguilera,
Bring It Back, ist viel besser als
generell
Britney Spears.
Christina Aguilera.
So, very underrated.
Ja, also wir haben sie alle geliebt in Burlesque.
Wir haben alle, jetzt mittlerweile tragen wir ihr Parfum.
ziemlich viele, glaube ich.
Ja, die hat doch dieses, das war doch immer dieses Logo von so der beste Promi-Duft. Das war immer bei DM, weiß ich noch, früher, oder so anderen Drogeriemärkten.
Witzig, aber so Lenny in so einem weißen Anzug und sich komplett mit allen Christine Aguilera-Duften einspielen, dann läuft Snap mit The Power.
Und
also, aber das passt doch.
Aber
die letzte Frage ist ja auch, wann kommt der CSB-Duft raus?
Wonach riecht das denn? Nach Donuts?
Nach Donuts finde ich gut.
Aber ich finde das so ein bisschen wie das Beauty Palace-Ding.
Was ist euer Duft so? Ich mag ja eher so...
Was ist euer Duft?
Nein, aber
reden wir jetzt über Marken. Das ist doch nicht in meiner Duftbeschreibung.
Nein, welche? Also so Zitrusmäßig mag ich eher.
Ach so. Nicht so Moschus.
Ja, nicht so Klischee, ich glaube Moschus. Wenn Leute an dir vorbeigehen.
Das Wort Moschus.
Ja,
Moschus-Ochse, ja. Wenn Leute so an dir vorbeigehen, du merkst, Alter, ey.
Ach, das ist der Marius, da kommt der Marius, der kommt der Stolz wieder.
Im Rasierwasser gebadet, du. Und zwar
das riecht
in Ax-Alaska gebadet.
Das ist so krass, wir hatten in unserem Dorf hatten wir so ein.
Im Dorf? Gott.
Ich komme aus dem Dorf, wo die Ax-Maschinerie hergestellt wurde.
Hatten wir so einen Mann, der hatte das billigste Parfum aller Zeiten, der ist Ortsvorsteher gewesen. Und den hast du halt auch wirklich überall gerochen, bevor er angekommen ist. Also wirklich auch so in der Bäckerei oder so, war bestimmt noch 5 Minuten danach sein Duft in diesem Raum. Das ist wirklich, das war Power.
Das war Power. Ja.
Aber ich fand auch, man hatte in der Mittelstufe wirklich, also ungelogen, die schlimmsten Deos. Und also, ich finde bei uns in der Mädchen im Kleide, das war auch richtig schlimm, weil da roch
Vanille.
Hier, es gab dieses 4x4, eine. Ja.
4x4 Vanille und
Schokoladendüfte.
Genau, es waren auch immer so die schlimmsten, so du rochst einmal wie so eine Bäckerei und damit bist du dann so im Sportunterricht zu schwitzen gegangen. Es war wirklich richtig schlimm.
Und die Buben, Ax, Alaska.
Bei dir damals einfach noch Buben gesagt.
Aber ich finde es dann auch noch so krass, wenn man dann gedacht hat, okay, wir haben geschwitzt, also müssen wir ungefähr die halbe Deo-Fläche draufpacken, damit man nicht mehr den Schweißgeruch
hat. Aber um noch mehr Thema aufzumachen, wer kommt denn auch auf die dumme Idee, Doppelstunde Sport am Vormittag?
Voll, es ist das dümmste Plan zu schreiben.
Also wirklich, also ich habe es.
Wir tun auch immer so Mittelstufenlehrer leid, die dann danach noch irgendwie Bio unterrichten müssen oder sowas und dann kommen da die ganzen Sporttaschen. Es ist, als wäre es gestern gewesen.
Aber ich habe, sorry. Ich
der Geruch von Umkleiden ist auch.
Das ist was ganz Eigenes. Das ist toll. Das wird der CSB-Duft. Das wird der CSB-Duft.
War Duft, Umkleiden. Popcorn-Duft ist, glaube ich, der CSB-Duft.
Aber ich mag eine Mischung aus Popcorn und Donuts.
Die Butter, einfach nur Butter. Fett ist nämlich das, was alles zusammenhält, der CSB.
Der neue Butterduft.
Der buttrige. Der klebrige Kinoboden.
Das kommt auch so richtig heftig aus dem Zerstäubers raus.
Und dann klebt so deine Haut.
Ja, das wird nicht zu lange aufbewahren, sonst klingt es
sind alle abgeschaltet.
Voll. Aber deswegen mache ich kurz noch mal einen Hard Cut und stelle euch noch eine weitere Frage. Wir haben nämlich heute den Film Back to Black geguckt, den Film über Amy Winehouse. Und ich wollte euch mal fragen, wenn ein Biopic über euch kommen würde, wer möchtet ihr, dass diese Person euch spielt?
Oh Gott, das ist eine unmöglich zu beantwortende Frage.
Ja, stimmt. Man nimmt sich Mühe.
Natürlich. Ich kann Ryan Gosling spielen.
Aber jetzt, wo du es sagst, mal.
Ich sehe es halt ein bisschen. Du, I'm just can't perform. Das finde ich gut.
Ich werde dazu nichts sagen. Ich finde, das ist, da lädt man nur dazu ein, dass Leute einen mobben, wenn man sagt, ich sehe aus wie Eva Mendes oder sowas. Nee. Ich wüsste es aber auch ehrlich nicht, weil ich finde es auch weird, darüber nachzudenken, wer mich spielen könnte, weil ich bin so, keine Ahnung. Ich
sehe dich in so einem.
Also, ja?
Ich sehe dich in so einem edgy Szenario auch von Jenna Ortega.
Oh nein. Also, ich meine, ich habe nichts gegen Jenna Ortega, aber weiß nicht. Ich finde es komisch.
Ich finde
es Lenny, cool, ich weiß
The
es
Rock.
Nicht.
The Rock. Definitely The Rock.
Okay.
Ich weiß
eher nicht. John Cena.
Ja, doch, John Cena in Badeschlappen, ja.
Ja, zu all diesen Sachen kommen wir heute auch noch im Podcast. Aber was würdest du sagen?
Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wollte wahrscheinlich überleiten zu ernsteren Themen.
Zu ernsteren Themen.
Aber
zuerst noch müssen wir klären.
Wer sind wir eigentlich?
Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Das hab ich gut im Kanon gesagt.
Ja, genau, das war richtig schön.
Das war der Podcast, schön. Den man riechen kann.
Richtig.
Das klingt so schlimm. Wir haben jetzt eigentlich geschafft, die zwei schlimmsten Themen direkt am Anfang.
Was, Geruch? In Schule?
Ja.
Geruch und Schule, das sind beide so Sachen.
Alle Schulen riechen auch gleich, oder?
Weiß ich nicht.
Es ist auch ein bisschen eine Mischung aus so Asbest und
Ey, aber bei uns war auf jeden Fall auch Asbest. Und als ich aus der Schule raus war, wurde die komplette Oberstufe hin, also Oberstufe im wahrsten Sinne des Wortes, komplett rausgerissen und neu gemacht. Oh, ein Gift in der Ort. Aber kein Asbest, aber irgendwas anderes. So.
Ja.
Cool.
Das ist auch so dieses Canon-Event, finde ich, dass so die Schule, nachdem man die Schule verlassen hat, so viel besser wurde.
Ja, voll.
Unsere Schule hatte irgendwann einfach einen Hund.
Was?
Also einen Schulhund.
Ein Schulhund?
Der kam, glaube ich, ein Jahr, nachdem ich Abi gemacht habe. Und ich war wirklich so. Das war ein persönlicher Angriff an mich selbst.
Ein Schul? Oh mein Gott, wie cool ist das denn?
Ja, da kam dann immer so in einzelne Klassen mit und so.
Was?
Oh, ja.
Mann, das klingt aber auch nicht gut für den Hund, um ehrlich zu sein.
Ja, ich glaube, das war auch so ein privater Hund von einem Lehrer oder so. Ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, aber irgendwie wurde mir das mitgeteilt auf irgendeinem Klassentreffen und ich war wirklich sehr sauer.
Wow, das ist, bei uns haben dann irgendwann alle iPads bekommen irgendwie in dem Jahr.
Also die iPad-Klassen,
Die iPad-Klassen, ganz, ganz furchtbar. Wir reden aber heute nicht über iPads, sondern über ein paar Animationsfilme, denn wir haben uns den Start von Kung Fu Panda 4 zum Anlass genommen, um mal ein bisschen über Animationsfilme zu schwadronieren und mal darüber zu reden, was eigentlich so Animationssequels, ob die alle so gut sind oder ob es da eigentlich auch wirklich nur schlechte Sachen gibt. Dann reden wir noch über die Starts der Woche, denn nicht nur Kung Fu Panda 4 startet, sondern auch Ted in Gruselig und der Lieblingsfilm eures creepy Deutschlehrers wird erscheinen. das wäre es so. Und ich finde, lass uns doch mal eine Runde in diese Animationsfilme starten. Und
wir reden über die Oscars.
Über die Oscars.
Die Oscars reden wir natürlich auch.
Genau, da haben wir natürlich.
Und die Ronnies.
Es wird sehr viel heute gesprochen. Deswegen.
Zum Podcast.
Richtig. Den man riechen kann anscheinend. Lass uns doch mal über Animationsfilme reden.
Animationsfilme.
Wir reden nämlich über Kung Fu Panda 4 später noch. Aber generell, Animationsfilme bekommen so viele Sequels. Es gibt Frozen 2 und Frozen 3 wurde jetzt schon angekündigt. Und Vaiana 2 und auch noch ein Live-Action-Remake von Vaiana. Also es wird sehr viel fortgeführt. Und Nintendo hat jetzt auch bekannt gegeben am Mario Day, der 10. März ist. Da wird nämlich das I und das O zu einer 10. Und deswegen ist es so.
Hat das auch noch einen anderen Hintergrund oder einfach nur, weil es so gut aussieht mit dem
Namen
Mario?
Wahrscheinlich das nicht, aber ich glaube, das ist wirklich der Geburtstag von Mario. Und da haben die bekannt gegeben, gegeben, dass der nächste Super Mario Bros. Film am 3.4.2026 erscheinen wird. Ja,
ich weiß nicht. Der Wario-Film.
Ja, Wario wird. Ich bin mir sehr sicher, dass Wario in Super Mario Bros. 2
Jack Black gespielt.
Nee, Jack Black spielt ja schon Bowser.
Ach, stimmt ja.
Doppelrolle. Ja, ist auch die Frage, ob man das braucht. Ob man noch jetzt noch einen zweiten Super Mario-Film braucht.
Ja. Doch, ich glaube, also ich finde, bei Mario finde ich es auch gar nicht so. Es fühlt sich nicht so verkehrt an wie bei jetzt bei manchen Disney-Produktionen. Ja, weil es halt auch so viele Mario-Spiele gibt. Also nicht, dass man jetzt aus, keine Ahnung, Mario Galaxy jetzt ein Spiel machen müsste. Oder,
ja, doch.
Kann man schon machen, aber ich nehme es da dem Franchise nicht so übel. Weil früher waren diese ganzen Fortsetzungen irgendwie, wurden so direkt auf so VHS gebracht und du hast erst Jahre später erfahren, so, was, es gibt einen König der Löwen 2?
Ja, da können wir,
was zur Hölle?
Da können wir direkt eigentlich so drüber reden, über diese Direct-to-DVD-Sachen, weil ich finde, König der Löwen 2 ist criminally underrated.
Ist das so?
Ich würde da auch immer meine Hand für ins Feuer legen, also eigentlich sind ja fast alle, das ist ja so ein bisschen, da ist sich jeder einig, dass die Sequels von Disney alle ein bisschen müllig sind.
Ja.
Also Ariel 2, Pocahontas 2, das sind auch meistens Filme, die nie jemand gesehen hat, außer so die Ultras, also ich. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, habt ihr die mal geschaut?
Ja.
So die, okay.
Die kennen ja die alle.
Ja. Okay, Marius, hast du die Originalteile gesehen, also Pocahontas und so weiter?
Ja, ja. Ich finde aber viel besser, jetzt Pocahontas hat es nicht, aber ich finde viel besser als zum Beispiel als die Fortsetzung von Ariel und sowas, sind die ganzen Zeichentrickserien dazu. Also Ariel, die Zeichentrickserie war großartig.
Aladdin ist mega eine gute
Zeichentrickserie. Ja, das stimmt, da haben die sich auch mehr Zeit genommen für so Figurenentwicklung und sowas. Ja. Oder auch mit den Schwestern, ich weiß noch, dass sie in der Ariel-Serie viel ausgebauter waren, die hatten auch alle so Persönlichkeiten. Ja, im zweiten Teil, also der zweite Ariel-Teil ist wirklich unterirdisch schlecht, weil da geht es ja um ihre Tochter, Melody. Jutta?
Ist ja auch im Ozean.
Stimmt, ja.
Ist sie da wieder eine Meerjungfrau?
Nee, also Ariel ist dann, ich habe schon mal im Podcast über diesen zweiten Teil geredet, glaube ich. Und da hatte ich auch irgendwas falsch, weil es geht irgendwie um so die Schwester von Ursula. Also sie haben einfach Ursula so auf Wish bestellt und dann irgendwie denselben Plot nochmal erzählt, aber jetzt andersrum. Also dass Melody unbedingt ins Meer will und sich von ihrer Mutter emanzipieren möchte.
Klingt
und
das ganz cool.
Ja, das ist wie Aquaman.
Ungefähr, vielleicht, ja. Jason Momoa hat auch noch eine Nebenrolle. Nee, weiß ich nicht. Aber ich fand, das ist wirklich der mitunter am meisten gehasste. Ich finde, Pocahontas 2 ist direkt danach auch noch als.
Da bitte?
Da geht's auch. Oh, ich kann mich nur so dunkel noch erinnern. So. Auf jeden Fall ist es auch so eine Romantisierung von so, ja, sowieso dieser Beziehung mit ihrem. Ne, Freund, wie heißt der nochmal? John?
John Smith, der
0815-Name. Ja. Ja,
ich finde es ja noch erschreckend, weil Pocahontas, das ist ja eine historische Figur. Und das macht es halt ganz irgendwie ein bisschen.
Ich habe da auch weirder Memes drüber gesehen, ganz dunkle Memes, wo es darum ging, ein dritter Teil hätte es auch nicht machen können, weil Pocahontas halt, also die echte, im echten Leben gestorben ist danach. Aber es geht irgendwie dann darum, dass sie dann mitgenommen wird und auch Probleme hat, sich anzupassen, dann in der, in Anführungszeichen, westlichen Welt. Lange nicht mehr gesehen, ich will jetzt auch hier keinen Scheiß erzählen.
Ja, aber es gibt ja auch sowas wie Kappa und Kappa 2 oder sowas gibt es auch. Also ich glaube, da kommt alles so, diese Direct-to-DVD-Sachen, ich glaube, da hat Disney halt schon selber gewusst, okay, da packen wir nicht mehr viel Budget rein. Das ist so wirklich so, das machen wir wirklich Direct-to-DVD, weil es im Kino, glaube ich, auch nicht zünden würde und einfach nicht gut genug dafür wäre. Und ich muss sagen, ich fand das eigentlich schon irgendwie immer ganz cool, dass es sowas gab. weil mittlerweile gibt es das halt nicht mehr, weil Disney macht halt wirklich nur noch Fortsetzungen, die dann auch natürlich dann groß ausspielen.
Ja, also ich hatte schon immer das Gefühl, dass es so ein bisschen Geldmacherei war, auch bei diesen Sequels, weil es einfach dann nicht so viel Neues erzählt hat. Und meistens ein fades Abbild war des Originals, die ja schon Charme hatten. Also egal, ob es jetzt irgendwie Ariel war oder auch König der Löwen. Ich finde aber, König der Löwen Teil 2 ist dann, das wollte ich eben noch sagen, eine der besseren, weil da geht es ja auch, ist ja auch ähnlich so eine Shakespeare-Geschichte wie jetzt der erste Teil, was ja so ein bisschen lose auf Hamlet basiert. Und der zweite Teil ist halt dann Romeo und Julia und da geht es ja dann auch um die Tochter von Simba. Und ich fand, den da hatte ich immer so ein Herz für, aber ich glaube, die haben auch noch mal mit den Songs geballert. Da gibt es einen Song, dieses, oh Gott, ich weiß nicht, wie der heißt.
So lange auch schon nicht mehr
geguckt. Aber der geht, da gibt es auch ganz viele Memes drüber, weil der so unnötig krass ist. Also ein bisschen ähnlich wie bei Phil Collins für Bärenbrüder. Ja. Da habe ich auch schon mal im Podcast drüber geredet, weil der so reingehauen hat bei dem Soundtrack. Und ja, der zweite Teil hat auch noch mal sehr gute Songs. Gibt es auch einen von Rafiki, In Ubendi heißt der. Oh, und dann singt er so, stimmt. In Ubendi.
Oh mein Gott,
Cormorant. Das ist wunderschön. Genau, das ist so dieses, ich finde, wenn du um die 2000 aufgewachsen bist, dann, ja. Mhm. Vielleicht kennt ihr dieses Lied
ja,
noch.
Bitte. aber das, aber wo du auch Serien erwähnt hast und jetzt wir auch noch bei König der Löwen sind, König der Löwen hatte dann ja noch einen dritten Teil, der aus seiner Sicht von Timon und Pumba erzählt war. Der war nicht so gut, aber ja. Timon und Pumba hat eine Serie, die wirklich extrem gut ist. Und ich finde, das ist das bessere Tom und Jerry.
Oh. Okay. Ja. In vielen Aspekten tatsächlich. Aber ich finde es jetzt nicht so Tom und Jerry-mäßig.
Ja, nee, also. Es ist nicht so krass.
Aber die sind so ein cooles, du meinst, so ein cooles Duo.
Ja, sie sind ein cooles Duo, ja, aber ja, die nicht, also, ne, die nicht Chemie. Gegeneinander sind, sondern.
Ja, die haben eine gute Chemie zusammen und es war ja auch immer recht wholesome, fand ich. So, hab die ganz wholesome in Erinnerung, die Serie.
Das stimmt. Oh. Ich habe die nicht so viel geguckt, aber ab und zu mal eingeschaltet dann.
Ich bin bei Kabel 1.
Ja, erinnere ich so auch morgens. Noch dran. Stimmt.
Die Serien sind ja auch jetzt bis auf Ariel ja auch eher so Spin-offs, ne? Also zum Beispiel Captain Baloo nur aus dem Dschungelbuch ist jetzt ja auch nicht Main Character direkt, kriegt seine eigene Serie und das ist, finde ich, mit die beste.
Ja, Captain
Baloo
ist Darkwing Duck ist mega.
Aber Darkwing Duck ist ja auch so standalone. Also das basiert ja auch, glaube ich, auf gar nichts, was Disney vorher gemacht hat.
Das stimmt.
Da also sind wir auch drin in diesem, was ist ein Sequel und was ist ein Spin-off. Genau. Ne? Also ob die Geschichte dann einfach weitererzählt wird oder...
Gab es nicht auch von Glöckner von Notre Dame noch einen zweiten Teil oder sowas? Ja. So, jetzt wird der Glöckner dumm geläutet oder sowas, keine Ahnung.
Ich weiß es nicht mehr. Den habe ich auch nie gesehen. Ich habe mal das Cover... Mhm.
Ja, das ist sonst ja, das ist so billig gezeichnet. So, ne?
Genau,
so.
Da leicht. Es gibt doch auch hier diese Herkules, den Herkules zweiten Teil, der auch ohne nur Tee. Die Serie ist. Also es gab ja auch mal eine Herkules-Serie.
Ja, die habe ich auch gesehen.
Genau, und der zweite Teil ist eigentlich nur die Serie nochmal. Okay. Und da sieht das Cover, ich fand auch immer, dass die, man merkt, dass da weniger Geld reingeflossen ist oder dass die, glaube ich, die einzelnen Vorlagen nochmal recycelt haben, dass das nicht mehr so schön aussah.
Das haben sie aber schon vorher gemacht. Ne? Es gibt ja im, wo ist das? Dschungelbuch und Robin Hood von Disney haben die 1:1 die Animationen benutzt zur Tanzszenen, weil der gleiche Bär, also Baloo ist ja quasi auch in Robin Hood.
Ja.
Und da haben die irgendwie so die Szenen auch recycelt, das kann man sich auch
die kleinen,
so die Recycle-Dinge angucken, wie die genau die gleichen Bewegungen machen oder Mowgli läuft irgendwo hoch und das haben die auch bei Robin Hood auch genommen, wie da so ein Ast hochläuft und sowas. Also das haben die schon sehr viel recycelt. Aber ich hatte immer das Gefühl, so das Direct-DVD, das hat immer so einen Billo-Charakter und für mich, deswegen mochte ich das nie, hat das so ein bisschen so den Charme kaputt gemacht und ist dieses typische Sequel-Problem. Film ist abgeschlossen, du hast im besten Fall ein Happy End gehabt und die Welt ist gut und dann kommt halt so, oh, und das nächste Problem ist wieder da. Okay. So, das möchte ich nicht sehen. Also gerade als Kind nicht.
Was ist denn so euer Lieblings-Disney-Renaissance-Film? Also es gibt ja immer diese Phase, die man als Disney-Renaissance bezeichnet, wo es so sehr, sehr gute Filme gab, die jetzt heute jeder noch kennt. Also ne, von Pocahontas bis Herkules. Was ist denn so euer Lieblingsfilm? So Mulan zum Beispiel.
Ich finde es so in den 90ern, 2000ern hatte Disney noch so eine richtig... Ich finde es generell so ein bisschen schade, einfach, dass Disney... Ich meine, da könnte man jetzt wieder ein ganzes Fass aufmachen, damit das Disney so qualitätsmäßig so ein bisschen runtergeschraubt hat. Auch das Wish, jetzt so ein Film, der zum 100-jährigen Jubiläum rausgekommen ist, einfach so ein Rotz war.
Ist handgezeichnet.
Ja, weiß ich nicht, finde ich auch nicht gut. Aber ich muss ehrlich sagen, dass Herkules, ich weiß, dass du da, du hast ihn nochmal geguckt und fandst ihn nicht so gut. Aber Herkules und Königreich für ein Lama sind so wirklich zwei Filme, so Anfang der 2000er, um 90er-Wende rum, die ich sehr, 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 sehr mag.
Mhm. Und du, Marius?
Ich würde sagen, auch wegen so ein bisschen Retro-Feeling, Schön und das Biest, weil ich habe im Kino gesehen.
Mhm.
Ich glaube, war auch mit einer meiner ersten Kinofilme, glaube ich. Deswegen, deswegen will ich auch dieses komische Live-Action-Remake nicht gucken.
Bei dir?
Ich mochte auch immer Schön und das Biest, aber jetzt auch noch mal aus der Retrospektive, ich liebe halt auch Mulan und natürlich Bärenbrüder. Also das muss sein. Einfach wegen dem geilen Soundtrack und ich liebe ja Bären, deswegen, es war auch immer der Film meiner Kindheit. Aber auch Kapp und Kappa, also ich war eher mehr, nicht unbedingt diese Disney-Prinzessinnen waren mein Ding, sondern auch so diese kleineren Filme, wo es dann auch mal... Ja.
Die süß waren.
Genau, einfach um Tiere geht.
Richtig. Ich fand, und wo wir bei Fortsetzungen sind, Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei, ist großartig.
Oh,
und
mega.
Der zweite Teil hatte ich nämlich auf Kassette. Bernhard und Bianca im Känguruland. Mega geil. Ich hatte es auf Kassette und damals hat man ja einfach gedacht, ja, ach komm, Kinder verstehen das schon, wenn wir einfach die Tonspur vom Film einfach auf Kassette bannen und nichts erklären, nichts erzählen. Und ich hatte die ganze Zeit so diesen Film noch nicht gesehen gehabt, aber die ganze Zeit schon die Tonspur gehabt. Genauso, ist jetzt keine 100%ige Animation, aber Elliot das Schmunzelmonster, ist ja mit dem animierten Drachen, also das Original ist ja auch ein Musicalfilm aus den 60ern, glaube ich.
Bin ich gefragt.
Hatte ich auch so auf Kassette und einfach nur die Tonspur und es wird nichts erklärt.
Den hat David Lowery doch gut als Live-Action umgesetzt.
Das ist ja eigentlich auch, der ist ja Drache ja auch animiert, also quasi ist das Gleiche. Mhm. Aber der ist auch sehr, sehr gut geworden, also das hätte ich nicht gedacht.
Fand ich auch gut. Aber wenn wir uns mal einmal in der Disney-Sparte bewegen, dann bleiben wir da auch einmal noch kurz, bevor wir auch nochmal die Lager wechseln.
Ja.
Würdet ihr denn behaupten, das ist, also habt ihr vielleicht so ein Sequel oder so, wo ihr sagen würdet, ey, das ist besser als das Original? Es kann Pixar sein, es kann Disney sein. Oder würdet ihr sagen, boah, nee, ey, wirklich nur
auch, oder?
Achso, du meinst jetzt allgemein nicht nur von Disney?
Wir können uns allgemein bewegen, wir können auch erstmal so bei Disney bleiben noch.
Weil ich finde, bei Disney würde ich also rein sagen, rein Disney gibt es kein Sequel, jetzt zumindest, vielleicht vergesse ich auch irgendwas, das ich besser finde als das Original, aber allgemein gesprochen definitiv. Okay. Da gibt es nur eine Antwort, es gibt ein Sequel,
das alles in Schatten stellt. Da gibt es ein Sequel, das alles
in Schatten stellt. Würdest du sagen, es gibt ein Disney-Sequel,
das ich würde sagen, ist? Ja.
Ich weiß auch, was Lenny sagen wird.
Ja, was wird Lenny sagen?
Er wird sagen Frozen 2.
Ja, Frozen 2. Frozen 2 finde ich nochmal einen Ticken besser als den ersten Frozen. Doch,
ich bin ja generell nicht der riesige Frozen-Fan. Aber ich finde, der erste Teil, also ich finde, der Teil 2 ist einfach nur noch ein Abklatsch von Prinzessin Mononoke. Es ist einfach nur wirklich ähnliche Story. Ja. Es ist diese Naturverbundenheit, so dieses. Ja, der Song vielleicht, aber. Ich fand, der zweite hatte nicht denselben Charme wie der erste. Aber ich meine, da kann man ja auch unterschiedlicher Meinung
sein. Voll. Ich kann das natürlich auch vollkommen verstehen. Aber dann stelle ich mir aber auch so Fragen, okay, wenn so viele Sachen ausgeschlachtet werden und noch zweite Teile bekommen, warum kriegen andere Sachen dann keinen zweiten Teil mehr? Wie zum Beispiel Rapunzel oder sowas, hätte ich einfach voll gerne gesehen, auch wenn es da anscheinend eine Animationsserie zu gibt.
Ja, zu Rapunzel?
Ja, echt? Rapunzel neu verfilmt.
Ah, neu verfilmt war das?
Ja.
Das war eine Serie, ich dachte, das wäre ein Film gewesen.
Nee.
Es war ein Film, ja, aber da gibt es auch anscheinend eine Serie von.
Richtig. Vaiana kriegt ihr jetzt endlich. Vaiana finde ich auch, ist glaube ich so mein Lieblings von den 3D-Animationen.
Ja, ich mag Rapunzel ein bisschen mehr.
Ja, Rapunzel ist auch schon toll, ja.
Aber ich finde auch immer ganz gut, wenn vielleicht nicht alles einen zweiten Teil kriegt. Also ist dann auch immer die Frage, ob die Geschichte abgeschlossen ist und ob man das dann vielleicht auch mal ruhen lassen sollte.
König der Löwen kriegt ja jetzt auch noch mal die Vorgeschichte von
so Mufasa. Das Live-Action, genau. Das soll halt so ein ganzes Franchise werden und ich glaube, das ist dann eher auf Kosten der Qualität, also der Geschichte definitiv.
Ich weiß auch gar nicht, was ich blöder finde, Sequel oder Prequel, weil Monster AG zum Beispiel fand ich toll und dann war halt dann Monster Uni quasi so das Prequel.
Ja, aber Monster Uni ist schon ganz schön. Ich finde, der ist auf jeden Fall sehr süß.
Ich habe auch das Gefühl, bei den Monster AG-Filmen, da konnte man nicht so viel falsch machen. Ich hatte immer das Gefühl, dass es nochmal eine andere Herangehensweise war, auch an so dieses Geschichten erzählen, dass man eher so ein bisschen wirklich dieses Episodige hatte. Ich weiß nicht.
Das stimmt.
Ich mochte irgendwie die Monster AG-Filme auch immer sehr gerne.
Okay, aber dann bei Pixar? Gibt es da generell, wenn wir schon bei Pixar sind?
Cars 5.
Gibt es da zweite Teile oder Fortsetzungen, wo ihr sagt, aber bei Pixar hat auch gefühlt fast alles eine Fortsetzung bekommen, ne?
Das stimmt,
also sowas wie Ratatouille würde ich mich aufregen, wenn es einen zweiten Teil geben würde, glaube ich. Weil ich finde Ratatouille ist auch so zu Ende erzählt.
Ja, außer das Musical, was damals vor ein paar Jahren auf TikTok steil ging. Ich glaube, das würde ich gerne verfilmt sehen.
Ich auch.
Aber was gibt es denn alles noch von Pixar sonst?
Oben hat noch zahlreiche Kurzfilme
Hat eine Fortsetzung bekommen.
Finde Dory war auch ganz gut.
Ja, ich fand, es war halt nicht so gut wie der erste Teil.
Ja, also ich finde, das ist auch zum Beispiel gut.
Es ist okay gewesen, aber.
Es ist halt immer die Frage, erzählen sie einfach, sie können nichts 100% Neues erzählen, weil es ist ein neuer Film oder spielt es im gleichen Universum. Es schwimmt immer so, bei Findet Nemo, im Fahrwasser der großen Vorlage. Und ich finde, das macht es halt immer so ein bisschen. Auch wenn man es nicht will, man misst es doch irgendwie doch am Original.
Ja, aber dann ist halt auch die Frage, brauchst du es eigentlich? Also hast du Findet Dory wirklich gebraucht? So, also der Film, der Film ist okay bis gut und unterhält mich, aber hast du es wirklich gebraucht am Ende des Tages? So?
Ich glaube, das Einzige, was ich mir immer als Argument akzeptiere, aber nur bis zu einem gewissen Grad, ist, dass es dann für eine neue Generation nochmal in diesem Universum oder sowas oder nochmal dieselbe Botschaft oder sowas vermittelt wird, jetzt bei Findet Dory, bei Findet Nemo. Ist ja auch schon echt eine Weile her, dass der rauskam. Aber sowas wie Vaiana verstehe ich es halt nicht, weil es ist erst vor 4-5 Jahren rausgekommen. Und ich finde, dann kannst du halt immer den Originalfilm gucken. Aber ich finde Nemo auch. Also ich finde, das ist jetzt auch nicht so dieses.
Das liegt doch in der Verantwortung der Eltern, dass man den Kindern dann halt auch die älteren Filme beibringt.
Das ist so richtig.
So ein richtiger Appell so.
Genau, ja. Also
ist aber wirklich so. Also ist ja auch so. Jetzt zeigt euren Kindern mal gefälligst gute Filme. Weil, also es bringt ja nichts, so, keine Ahnung, so geht da ganz oft so die neue Generation, bla bla, so, ja, gut, wenn es halt schlechter ist, also du kannst ja nicht der neuen Generation einfach schlechtere Inhalte vorsetzen.
Und ich dann Marius hier mit seinen Kindern einfach nur Country for Old Men.
Aber jetzt gucken wir erst mal in der Badezimmer einschlafen.
Aber ich finde generell auch Animationsfilme altern ja auch nicht wirklich so schlecht. Also ich meine, du kannst den ersten Toy Story, du siehst ihm sein Altern ab, aber ich finde, du kannst Kindern das doch super vorsetzen. Also
den interessiert es ja auch nicht. Also wenn wir jetzt mal
Ich habe nicht die Ansprüche wie wir.
Nee, aber ich finde tatsächlich, dass Animationsserien früher viel detaillierter, viel schöner waren, und das ist jetzt egal, ob das amerikanische sind oder ob das Animes sind, als die angefangen haben, alles am Computer zu machen, sah vieles auch sehr crappy aus. Oder diese Flash-Animation, also dieses sehr billige, ist so gar nicht meins. Ich bin jetzt mal sehr auf die, das ist ein ganz harter Schwenk, auf die X-Men 97-Serie gespannt, weil ich habe die Original-X-Men-Serie in den 90ern geguckt und ich fand den Zeichenstil immer cool. Jetzt greifen die den halt wieder auf. Bei DuckTales haben die das ja auch gemacht, also ein bisschen retromäßig, dass man so, weiß nicht, so ein bisschen mehr Gehalt ist drin. DuckTales ja, ist genau. Gut. Aber das ist halt so ein bisschen mehr, also das hat mir früher ein bisschen besser gefallen, so der Animationsstil. Und manchmal wirkt halt, das war ja auch bei Wish so, das wirkt so seelenlos teilweise.
Also Wish war wirklich extrem seelenlos. Aber ich, so generell kann man ja auch sagen, wenn man nicht noch einen draufsetzen kann, also wirklich nicht, wenn man die Geschichte nicht weitererzählen kann, wenn man nicht den Anspruch hat, okay, wir wollen mit Teil 2 nicht nur einen Cash-Grab machen, sondern auch wirklich einen besseren Film machen, also wirklich nochmal einen draufsetzen, dann gibt es ja auch eigentlich keine Berechtigung für einen zweiten Teil.
Ich finde auch, dass man das eher an einer Hand abzählen kann, wo ich sagen würde, wow, das hat mich echt nochmal abgeholt. Mhm. Und es gibt ein Animationsstudio, Produktionsstudio, was das zweimal für mich geschafft hat, und das ist halt DreamWorks. Mhm. Und zwar rede ich von Shrek 2 und Shrek, natürlich ja. Der gestiefelte Kater 2.
Stimmt, der wäre auch eingeschlagen wie eine Bombe, der zweite.
Richtig.
Und ich meine, das liegt vielleicht auch daran, dass ich gestiefelte Kater 1 echt scheiße fand.
Ja, wirklich, dieses Humpty Dumpty, dieses verschissene Ei, wirklich. Das hat mich so aufgeregt, von vorne bis hin.
Ja, voll. Und ich finde, der gestiefelte Kater 2 war halt wirklich nochmal so eine eigenständige Geschichte. Es hatte Tiefgang, es hatte einen spannenden Bösewicht, es hatte erwachsene Motive, aber auch genug zum Lachen. Es war jetzt nicht so ein, weiß ich nicht, irgendwie so eine bunte Kotze, wie jetzt irgendwie so bei Ant-Man oder so, sorry, ich habe jetzt hier sehr vulgäre Worte gewählt, nein. Aber ja, oh nein. Oh. Ja, nein,
immer,
aber
immer wenn wir hier so böse reden, lese ich über den Satz, den Lenny in die Vorbereitung geschrieben hat, ein cuter Talk über Animationsfilme, dann so, ja, das sieht aus wie Kotze.
Ja, ich habe es eigentlich auch für einen cuten Talk angedacht, aber ich finde, man kann auch ein bisschen ranten in einem
cuten Talk. Ja, das stimmt. Ja, und Shrek 2, was soll ich sagen? Lenny, wie findest also, du Shrek 2?
Ich finde, ich hätte es im Leben niemals für möglich gehalten, dass man für Shrek, was ja so ein wildes Potpourri aus Märchen ist, mit einem zweiten Teil noch ein viel, viel wilderes Potpourri machen kann und dann halt den gestiefelten Kater dort halt das erste Mal vorstellt. Und das eine so tolle Figur ist und generell alle Figuren, alle Gags sind super, die Songs sind toll. Und Shrek 2 setzt wirklich nochmal vollkommen einen drauf.
Definitiv. In jeglicher Hinsicht. Ich habe den letztens nochmal geguckt und ich habe nochmal, mir ist aufgefallen, klar, der Animationsstil ist jetzt auch nicht mega, einfach weil das teilweise ja, wie lange ist der her? 2004?
Ich glaube 2002.
20 also, Jahre mittlerweile.
Ich glaube,
Shrek 2 ist von 2004.
Ja. Krass,
Alter, ja. 20 Jahre?
Das ist schon krass.
Unfassbar. Aber ich finde, dafür sieht er auch noch wirklich gut aus. Also man kann ihn sich anschauen. Aber das Beste sind einfach die Gags. Also ich lache heute noch über teilweise. Also der Esel ist auch einfach so, er hat eine ganze Generation geprägt.
Voll. Mit seinen Witzen. Jede einzelne Figur eigentlich. Lord Farquaad.
Ja.
es ist
Charming.
Es ist so gut.
Die gute Fee. Nee. Und dann Holding Out for a Hero. Also das war auch schon so diese ganzen Performances. Der Muffin Man.
The Muffin Man.
das war einfach toll. Ich liebe diesen Film.
Ja, ich finde aber, bei DreamWorks ist ja auch so ein bisschen die Sache, DreamWorks ist so sehr lange auch so hinter Pixar und so zurückgeblieben. Ich habe so ein Gefühl, ich meine, DreamWorks hat mit Shrek den ersten Film produziert, der einen Oscar bekommen hat für beste Animationsfilm, als die Kategorie damals vorgestellt wurde. Aber irgendwie war DreamWorks auch so, habe ich so ein Gefühl, immer so ein bisschen belächelt worden, weil
der Underdog.
Genau, der Underdog war so ein bisschen wirklich so, wir machen mehr so auf witzige Sachen, so mit Madagaskar oder sowas und machen nicht so die künstlerisch anspruchsvollen Filme, wie jetzt Pixar oder Disney im Allgemeinen macht. Aber die haben sich in den letzten Jahren so richtig gemausert. Also Drachenzähmen leicht gemacht, ist wirklich toll. Extrem toll. Der gestiefelte Kater 2 jetzt unfassbar gut.
Ja, der hatte ja auch total viel Erfolg an den Kinokassen. Ich glaube auch DreamWorks fand ich, habe ich immer, ich glaube die Filme sind auch so, werden so ins Herz, also wurden so ins Herz geschlossen von vielen, weil sie nicht sich so ernst nehmen. Also ich finde gerade ne, bei Madagaskar oder sowas, also auch so vielleicht Drachenzähmen leicht gemacht, einfach weil dieser Soundtrack auch so krass ist, also unfassbar.
Der erste Trainingsflug.
Ja, ja, das also muss auch echt nicht sein. Ich finde auch, ich liebe diese Sparte an Memes über irgendwie Animationsfilme und wie die manchmal so krass ballern vom Soundtrack her, also ne, Bärenbrüder direkt danach, Drachenzähmen leicht gemacht. Ja. Aber ja, ich find's cool. Also ich find's berechtigt, dass DreamWorks jetzt auch vielleicht mehr Publikum kriegt nochmal. Oder vielleicht auch, dass so die nächsten Sachen, die jetzt noch kommen, man auch im Auge haben sollte. Wie zum Beispiel
Wild Robot. Ja. Wild Robot ist ein Film, der dieses Jahr im Herbst erscheinen wird. Und das basiert auf so einem Buch, wo es darum geht, dass ein Roboter eine kleine Ducky adoptiert. und
eine kleine Ente?
Eine kleine Ente, ja, ja. Entschuldigung.
Sorry, ich dachte, übersetze mal.
Das ist meine, das ist da, Dankeschön. Das muss mal meine Ducky-Voice wieder ausgepackt werden, weil nein. Raus. Okay, ich werde sie nicht auspacken.
Nein, alles gut,
kannst du gerne machen. Und der Film sieht unfassbar toll aus. Also wirklich, so animationstechnisch habe ich auch das Gefühl, dass DreamWorks sich so jetzt in den letzten Jahren so gedacht hat: ey, wir müssen unser Game so richtig nochmal weiterentwickeln und so und nochmal einen drauflegen, weil der gestiefelte Kater, der letzte Wunsch, hat ja auch einen total neuen Animationsstil und der eher so an Spider-Man Into the Spider-Verse erinnert hat und das machen die jetzt, glaube ich, auch weiter und ich finde, das sieht richtig gut aus und ja, ich habe Bock.
Ich finde den Trailer auch sehr toll. Also für alle, die den noch nicht geschaut haben, es geht um genau auch um so einen Roboter, der auf so einem, wie ich das verstanden habe, Planeten landet und da sich dann irgendwie zurechtfinden muss und dann sich so mit der Tierwelt anfreundet.
Das ist die Erde nach Wall-E.
Ja, so in etwa hat es den Vibe. So Wildcat, ne? Es geht halt so darum, wie er mit der Natur interagiert und so glaube ich, sie auch mal so richtig erlebt und ich glaube, das kann auch so ein Film sein, den wir, glaube ich, auch alle mal gebrauchen können.
Ja. Ja.
Was nicht so wholesome war, sind viele Zeichentrickfilme meiner Kindheit.
Okay.
Da möchte ich einen Namen in den Ring
werfen. Ach, der mit den Kaninchen am
Schluss. Nein, das kommt gleich noch. Don Bluth, ich weiß nicht, ob der Name euch was sagt. Don Bluth ist Regisseur, Produzent, Drehbuchautor, war auch eine Zeit lang bei Disney, hat unter anderem Bernhard und Bianca gemacht.
Und Fievel der Mauswanderer, sehe ich.
Genau, glaube. Und den hat er gemacht und über Fievel der Mauswanderer und das, was die Kinder meiner Generation richtig fertig gemacht hat, in einem Land vor unserer Zeit.
Oh, das ist so toll.
Ich bin auch aufgewachsen mit
Eine Milliarde Fortsetzungen bekommen. Aber dieser Film ist einfach, der haut einen der Anfang,
ja,
der macht fertig gemacht. Der hat jeden fertig gemacht. Und Don Bluth ist einfach so, der hat so die Melancholie und Traurigkeit in Zeichentrickfilmen gemacht, wie es Disney halt nicht wirklich konnte immer, weil das dann immer so ein bisschen Kitsch oder so überdramatische Tode oder sonst irgendwas. Und dann Bluth ist einfach so, boah, jetzt mach ich euch fertig, Kinder.
Ich weiß gar nicht, was ich von In einem Land von unserer Zeit, ob ich den Originalfilm gesehen habe oder ob ich die Serie immer geguckt habe. Ich weiß halt nur diese Grundgeschichte und ich weiß auch, dass mich das so fertig gemacht hat mit Schafzahn und Littlefoot und diese ganze Geschichte.
Mutter, die stirbt am Anfang.
Genau, das ist so, ja.
Okay, mit dem Blatt,
vielleicht doch
das eine Blatt, was er nachher hat. Oh mein Gott, da kriege ich ja Gänsehaut.
Es ist wirklich ein Unfall. Es ist wirklich, der ist sehr berührend. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass die sich auch mit den weiteren Fortsetzungen weiterentwickelt haben und da mehr Humor mit einfließen lassen, weil ich finde
Ich 13 Fortsetzungen.
Ja, aber der Originalfilm ist ja auch wirklich nicht wirklich witzig. Also nee, der ist so wirklich sehr dramatisch.
Es geht um den Untergang deren Welt quasi.
Ja. Aber ich weiß noch, dass ich das früher immer gucken wollte, obwohl ich so viel geweint habe. Es war ein bisschen so ein Stockholm-Syndrom. Ich war so, ich habe so gar keinen Spaß, aber ich will es nochmal gucken, ja, Mama.
Das ist ganz, ganz weird mit diesem Zeichentrickfilm. Weil das, was du jetzt auch schon angesprochen hast, ist noch zwei Zeichentrick.
Watership Down?
Ne? Watership Down, unten am Fluss heißt das.
Aus den 70ern.
Aus den 70ern, britische Produktion.
Da gab es doch jetzt auch noch mal eine Neuverfilmung.
Ja.
Das ist halt die Kontroverse, dass man es halt Kindern vorgesetzt hat. Es ist absolut kein Kinderfilm. Es geht halt um Kaninchen und deren Weltsicht. Also die haben halt quasi so einen eigenen Schöpfungsmythos, ne, und so quasi eine eigene Religion, wie die Welt erschaffen worden ist, und dann hat halt ein Kaninchen hat halt eine Vision und sowas, und dann wird halt deren Bau zum Beispiel von Menschen ausgeräuchert und alle sterben, die müssen halt fliehen und finden halt eine neue Heimat, und da sind dann halt nochmal andere Kaninchen, die quasi in der Diktatur leben. Und es wird sehr blutig, sehr brutal, sehr heftig.
Hat so ein bisschen was von, also dass so politische Sachen noch aufgebaut werden, wie Animal Farm? So?
Also ja, vom Vibe her? Schon. Also ja, Animal Farm ist natürlich die absolute Gesellschaftskritik von Orwell. Aber es hat auch so ähnlich, ich habe Animal Farm lief auch irgendwann im Kinderprogramm, und ich war auch sehr verstört, dass das Pferd gestorben ist. Also als Boxer gestorben ist, war heftig.
Ich finde, das ist so dieses typische, sobald es animiert ist, ist es automatisch anscheinend für Kinder, aber ja, man hat sich halt nicht wirklich Gedanken gemacht.
Simpsons angefangen mit 6 Jahren oder sowas zu gucken, weil es bei ProSieben morgens lief und auf einmal kommt so eine Folge, in der Homer und Marge gerne Sex haben.
What's going on? Wurdest du so aufgeklärt?
So wurde ich aufgeklärt.
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut und ja, Ende 2018 wurde nämlich auch in der Kooperation von Netflix und BBC der Film als 4-teilige Miniserie neu aufgelegt.
Ja.
Und statt aber animierten, also gezeichneten Szenen gab es jetzt anscheinend computergenerierte Grafiken. Okay. Aber hier steht auf jeden Fall, er sei besser, oder die Serie sei besser geeignet für Kinder.
Okay, als das aber ob man das, quasi so, wie will ich es nicht runterdummen sagt, aber schon so verharmlos das Ganze. Wenn es für Kinder geeignet ist. Was aber eher für Kinder geeignet ist, ist eine Serie, die zu damaliger Zeit lief, die tatsächlich von den Öffentlich-Rechtlichen mitproduziert worden ist und von 10 anderen öffentlichen Kanälen in Europa, nämlich Als die Tiere den Wald verließen. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie gesehen habt.
Leider nicht.
Ach, gar nichts. So.
Da geht es um Tiere, die in einem Park sind, in einem Wald leben, und da kommt die Menschheit und zerstört halt diesen Wald. Und diese ganzen Tiere müssen sich zusammenschließen, obwohl sie halt natürlich verfeindet sind untereinander teilweise, und zusammen eine neue Heimat finden. Und auf dem Weg gibt es natürlich auch Verlust und sowas.
Das ist wie bei Ab durch die Hecke.
Ja! Ja, aber, nee, aber diese Serie hat auch dieses, boah, du guckst das und es hat so eine Schwere teilweise drin. Boah, nee, das, also sehr gut, aber es ist,
okay.
Das ist so mein Trauma der Kindheit, weil es einfach spannende, so traurig alles ist.
Eine spannende Debatte, ob das dann, ob das eher schade ist, dass es nicht mehr so schwere Themen sind, die da verhandelt werden, weil es wird ja auch oft gesagt, dass Disney irgendwie so ein bisschen
zu leicht.
Genau, zu leicht geworden ist und sowas wie König der Löwen ja noch so diesen Tod hatte von Mufasa, der ja auch uns alle ein bisschen traumatisiert hat, aber auf der anderen Seite natürlich auch so eine Konfrontation war mit dem Thema Tod, und irgendwie ist das ja auch voll die, finde ich, vielleicht auch ein wichtiges Thema, was jetzt man auch Kindern nicht vorenthalten sollte.
Das haben andere Serien tatsächlich ja besser gemacht oder Filme.
Ja.
Also so Astrid Lindgren-Verfilmung hier, Gebrüder Löwen hat zum Beispiel, geht ja explizit darum, wie man mit dem Tod umgeht.
Ja.
Und sowas, das würde ich irgendwie auch jedem Kind irgendwie so geben, hier, jetzt mit dem Tod beschäftigen, guck den Film, liest das Buch, sonst irgendwas. Also besser als jedes Disney-Ding, glaube ich.
Ja, also ich habe so ein Gefühl, dass es so in den letzten Jahren bei Disney mehr so offscreen passiert. Also wenn dann irgendwie die Eltern von einer Figur gestorben sind, dann wird das immer nur erwähnt. Also zum Beispiel bei Findet Nemo oder so wurde das ja auch gezeigt. Also es ist so, wirklich, du wurdest ja damit konfrontiert, und mittlerweile ist es so, okay, wir haben das Thema drin, wir konfrontieren Kinder mit Tod, aber auch wirklich nur sagen wir, dass das mal irgendwann stattgefunden hat. Und das finde ich jetzt auch eine sehr zu verharmlosende Sicht auf die ganzen Sachen.
Ja, also ich finde das auch spannend. Ich muss sagen, ich habe da jetzt noch nicht so eine feste Meinung zu, weil ich kann auch irgendwie verstehen, dass man vielleicht auch sagt, okay, das ist vielleicht auch einfach zu konfrontativ oder zu grafisch oder sowas. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, dass man, wenn man das ganz rausnimmt, dann vielleicht total so Reflexion und auch Nachfragen, die dann ja offensichtlich auch immer kommen, weil ich finde, wird auch immer ignoriert, dass Kinder das ja nicht einfach nur schauen und dann ausmachen und dann danach nichts mehr passiert. Also man kann sowas ja auch einordnen als Elternteil zum Beispiel.
Ja.
Und ich finde, dass das dann vielleicht weniger vorkommt, das wäre halt voll schade oder ist voll schade. Aber ich habe ja auch irgendwie kleine, also ich habe so Neffen und eine Nichte.
So Neffen.
Und mit dem war ich auch in, wo war ich drin, findet Dory. Paw Patrol, genau, habe ich auch geguckt.
Der war doch auch gruselig.
Auf eine andere Art und Weise.
Nee, ich habe gehört, dass der nicht für die Zielgruppe geeignet ist, weil der am Anfang irgendwie so sehr düster sein soll. Also.
Ich finde aber, was ich gerade sagen wollte, ist nämlich auch, dass ich überrascht manchmal bin, was dann angsteinflößend ist und was nicht. Also klar ist das nochmal von Kind zu Kind unterschiedlich, aber manchmal sitze ich da und gucke so zur Seite und bin so, oh mein Gott, ich wäre sowas von, also zum Beispiel bei Gestiefelter Kater 2 gab es auch Szenen, wo ich war, oh Gott, der fängt mir gleich an hier zu weinen, was mache ich? Aber dann in anderen Szenen sitzt er da und isst so ein Popcorn und so, ne? Manchmal, glaube ich, geht das auch an Kindern so vorbei.
Ja.
Aber ich will da jetzt auch nicht mich, ich bin da keine Expertin. Wenn ich jetzt selber Kinder hätte, dann könnte ich das vielleicht besser
machen. Ja. Aber machen wir noch einmal abschließend bei diesem den Deckel drauf und reden über wirklich Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Lieben wir Kung Fu Panda?
Ja.
Ja.
Also ich finde, das ist auch so, ja, komm, hau ich noch einen raus. Das tut jetzt keinem so weh. Das ist unterhaltsam, ist im Original mit Jack Black. So, come on, do it.
Ich mochte den ersten Teil schon am meisten tatsächlich. Ja, ich fand auch jetzt, das haben schon von der Qualität immer ein bisschen abgenommen, aber ich finde es jetzt auch nicht so unterirdisch.
Teil 3 habe ich in der Pressevorführung gesehen und dachte, oh mein Gott, dritter Teil muss es sein. Und dann war ich doch ganz gut unterhalten.
Ja.
Okay.
Überrascht.
Ich find, Teil 2 legt vielleicht so minimal noch einen drauf. Sogar.
Ja.
So.
Ja, ich finde halt, der erste hat bei mir dann immer so diesen, wow, der hat halt die Welt einfach kreiert, ja, der hat die ganzen Figuren gezeichnet und so weiter. Das ist halt immer so,
der erste, egal, also ob der jetzt schlecht ist, also jeden Star Wars Film musst du auch an Episode 4 irgendwie messen irgendwie.
Genau.
Ohne den gäbe es das andere nicht, deswegen, ja. Wenn die mal höher galten, finde ich,
ja,
haben die extra Bonuspunkt.
Aber klar, ich finde auch, Kung Fu Panda ist so, wenn man das jetzt mit anderen Sachen vergleicht, die so ausgeschlachtet wurden.
Ist stabil geblieben.
Stabiler Panda.
Ja. Stabiler Panda. Dann lass uns doch auch mal über stabile Oscar-Verleihungen reden.
Wow.
Die hat nämlich in der Nacht von Sonntag auf Montag stattgefunden. Die 96. Oscar-Verleihung. Und Xen und ich haben uns die live angeschaut. Wir sind durch den Abend gegangen mit Steven Gätjen. Der hat nämlich vom roten Teppich berichtet. Hier ein Shoutout an Steven, natürlich hast du wieder einen tollen Job gemacht. Er wurde zensiert, habe ich im Gefühl.
Was?
Weil sein Sendeplatz ist kürzer geworden. Also die Oscars wurden generell eine Stunde nach vorne geschoben und deswegen haben die Stevens Berichterstattung vom roten Teppich auch ein bisschen minimiert und das fand ich nicht gut.
Es geht den Bach runter.
Was kommt noch?
Die Animationsfilme werden schlechter. Steven Gätjen wird einfach aus dem Fernsehen gecuttet. Ich will nicht mehr.
Steven, du kannst gern zu uns kommen und hier ein Stück roten Teppich kriegen.
Ja, wir blauen haben nur Teppich.
Blauen Teppich.
Blauen Teppich. Blauen Teppich. ja, insgesamt fand ich persönlich, dass es bei der gesamten Veranstaltung wenig Überraschungen gab. Eigentlich sind so alle Sachen eingetroffen, die wir auch so im Vorhinein gesagt haben, weil wir sind das Orakel und wir wissen alles. Oppenheimer war der große Sieger des Abends mit insgesamt 7 Oscars, die sich der Film nach Hause geholt hat. Genauso wie Poor Things an zweiter Stelle mit 4 Oscars.
Na, zum Glück.
Ja, fand ich auch sehr gut.
Cillian Murphy hat ja seinen Oscar bekommen.
Ja.
Hat mich sehr gefreut. Robert Downey Jr. auch. Und Christopher Nolan hat seinen ersten Oscar gewonnen. Regie-Oscar. Aber auch generell seine Filme wurden immer nur nominiert. Das fand ich auch sehr krass.
Was mich sehr gefreut hat, dass ein Godzilla-Film endlich mal einen Oscar bekommen hat. Und gerade der, ich glaube, ist mit der beste Godzilla-Film.
Vor allem ein Godzilla-Film.
Minus One.
Ja, vor allem ein Godzilla-Film, der nicht aus Hollywood ist. Und damit hat ein Nicht-Hollywood-Film den VFX, also den Visual Effects-Oscar bekommen. Und das ist schon bezeichnend.
Und ich fand auch, die waren so sympathisch, die kamen ja auch auf die Bühne und dann haben die auch nochmal über ihre Filmliebe geredet und hatten alle so kleine Godzilla-Miniaturen dabei, also so Figuren, das fand ich, also es war so, sympathischer kann man es eigentlich nicht machen.
Ja, und die waren so richtig nervös einfach, weil ich glaube, sie haben selber gar nicht damit, ich glaube, die haben es einfach so, okay, wir sind hier, wir wurden nominiert, lass uns da schon lass uns einfach hier Spaß haben und dann haben sie tatsächlich gewonnen.
Ich finde es eben bei so Preisverleihungen, wenn so Underdogs gewinnen, ist sowieso das sympathisch. Dann merkst du, die sind ein bisschen nervös und die sind irgendwie noch nicht so in diesen Mühlen von Hollywood drin und nicht so abgeklärt und sowas. Also Robert Downey Jr. hat jetzt auch so seinen ersten gewonnen. Seine Rede war ja auch so ein bisschen ein bisschen selbstironisch auf seine krasse Vergangenheit. Aber du hast schon gemerkt, ja, der ist halt Profi, ne? Also der weiß genau, was er da tut.
Ja, der ist schon so ein großes Gesicht einfach, ne? Und ich glaube, ich finde, das hat man ein bisschen bei diesen, weil das gab es ja jetzt auch nochmal, wurde wieder neu eingeführt, dass alte Gewinner und Gewinnerinnen so eine Laudatio dann auf die jetzigen Nominierten gehalten haben. Und das fand ich auch ganz nett, aber teilweise hast du gemerkt, dass das dann auch unterschiedlich war, ob die Personen sich vorher kannten oder nicht. Ob dann jetzt irgendwie so eine Helen Mirren oder sowas das hält und du bist mit ihr persönlich vielleicht befreundet oder sowas, oder?
Ich finde das super cringy, wenn du merkst, dass da irgendwie so ein Geklüngel auf der Bühne stattfindet gerade.
Du meinst, dass die sich vorher kennen?
Ja, oder? Wenn da so einer kommt, boah, ist ja ein guter Buddy, den lasse ich jetzt so richtig hochklimmen, das finde ich mir so ein bisschen so.
Ich finde das ein bisschen party, ich finde das
schön. Kommt drauf an,
wie man es macht. Ja, aber also ganz oft hat es für mich so ein, come on.
Ich fand es teilweise eigentlich ganz nett, aber ja, ich habe teilweise eher gedacht, okay, es wird jetzt aber auch noch mal mehr Wert drauf gelegt, wirklich über die Nominierten auch zu reden. Das fand ich eher gut, weil in den letzten paar Shows von den Oscars war es ja wirklich sehr krass also runtergedampft auf so das Notwendigste und dann irgendwie gab es nur noch Zusammenschnitte, Montagen und irgendwie ganz komische Kategorien. Also ich war wirklich kein Fan von den letzten paar Veranstaltungen, allein von der Show her. Ich fand, das war dieses Jahr auf jeden Fall besser. Also ich hatte das Gefühl, es ging wieder mehr um die Filme, worüber es ja auch, worum es eigentlich das gehen sollte. Und ja. Ja, schade fand ich nur, dass Lily Gladstone leer ausgegangen ist. Und ja, auch ja. Sandra Hüller, Ilka Çatak und Wim Wenders wurden ja auch nicht ausgezeichnet.
Die deutschen VertreterInnen haben da so ein bisschen, ja, aber sie waren immer nominiert und das finde ich ist ja auch eine krasse Sache. Ich fand Emma Stone war schon sehr verdient. Also ich fand sie, also Emma Stone hatte, also Lily Gladstone finde ich dominiert Killers of the Flower Moon, aber Emma Stone hat, glaube ich, auch einfach wirklich die krassere Rolle.
Ja, finde ich, kann man auch immer noch so ein bisschen drüber streiten. Ich finde, beide auch haben es verdient, aber ich hätte mich, glaube ich, für Lily ein bisschen mehr gefreut, einfach weil Emma Stone ja auch schon einen hat.
Das stimmt.
Und dann ist es immer so die Frage, aber ich hoffe einfach, dass Lily Gladstone auch nochmal gecastet wird und irgendwas.
Ich glaube, die ist jetzt so auf dem Schirm bei ganz vielen Produktionen.
Ja,
hoffentlich noch ihre verdienten weiteren Marken. Ja, bei anderen hat es ja auch länger gedauert. Leonardo DiCaprio hat ja auch ewig gebraucht.
Das stimmt.
Mhm. Aber und der ist ihr Spielpartner, deswegen. Ne? Also.
Ja. Aber wir haben jetzt auch, wir haben auch immer noch mal I'm Just Can in einer richtig guten Performance
bekommen. Das war eine super Performance.
Das war wirklich das Highlight des Abends. Also ja. Es ist so, da hat man noch mal gemerkt, wie viel Euphorie Barbie irgendwie so in das letzte Filmjahr gebracht hat. Und das ganze Publikum ist ausgerastet. Und selbst Martin Scorsese hatte so richtig viel Spaß einfach während dieser Performance. Ja. Und
halt auch Steven Spielberg, der wurde auch noch gezeigt am Ende. Der hat so leicht den Kopf geschüttelt, so nach dem Motto, oh Gott, was geht hier ab? Aber der hat auch gesehen.
Ryan Gosling ist halt auch einfach eine Performance-Maschine. Ne? Also der ist ja seit Kindesbeinen im Showbusiness. Und das merkst du halt, dass der einfach der ist zum Glück nicht, ne, wo wir eben so bei so ausgelutschten Talenten waren. Der ist zwar sehr lange dabei, aber der zieht es einfach so durch. Ja, und der macht halt dann auch Projekte, wo er denkt, okay, ist jetzt vielleicht nicht ganz so populär manchmal, oder ich mache jetzt so solche Filme und solche Filme.
Zum Beispiel das Biopic über Marius Stolz, Stolz und Vorurteil.
Stimmt, kommt bald. Aber so der Kontrast, also einfach nur Drive und Barbie. Also, ne, gleicher Darsteller. So.
Das ist halt schon krass, ja.
Ich bin viel vergessen, dass er so diese Wurzeln hatte, ja auch als, genau, so Theaterkind so ein bisschen.
Ja.
Mit Britney Spears, Christina Aguilera und Justin
Da wären wir wieder bei der Christina.
Ja, sind wir wieder.
Ja. Und das war ja auch eine Hommage an Marilyn Monroe, seine Performance. Ja, und das fand ich auch sehr toll.
Generell, wie Barbie ja sehr viele, also in dem Film Barbie sind ja auch so sehr viele Anspielungen auf Musicals, auf alte Hollywood-Musicals und ich fand's einfach toll, dass nochmal jetzt so als Abschluss generell dieses Filmjahres, der gesamten Barbie-Oppenheimer-Debatte und ja, von den Preisen könnte man jetzt natürlich sagen, dass Oppenheimer der bessere Film ist. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
Was war denn der größte Aufreger? Es gab einen kleinen Aufreger, in Anführungszeichen, ne? Der Flitzer von John Cena. Mhm. Das war ja, ich glaube, die haben auch antizipiert, dass das so das Internet crashen wird. Ich finde, es ging jetzt auch im Nachhinein, weil es war ja auch schon sehr durchchoreografiert. Es war ja auch eine Anspielung an einen Flitzer von 1979 oder so.
Ja, haben sie eingespielt, so, ne? 74,
glaube ich. 50-jähriges
Jubiläum. Genau, der wirklich ein richtiger Flitzer, der nackt durchs Bild gelaufen ist. Ich finde, das hätte sehr schnell sehr cringisch werden können, auch gerade so die Dialog, so, hey, pst, komm her, ich kann jetzt hier nicht rausgehen, sowas. Aber das Comedy-Timing von John Cena war gut genug, um das zu retten.
Das tatsächlich. Stimmt.
Ja, der Mann kann das da einfach.
Und die Schuhe. Die werden bestimmt gehypt.
Stimmt,
das war so ein Birkenstock-Place. Ja, das ist wahrscheinlich auch so eine Anspielung wieder an Barbie vielleicht, wer weiß es.
Ja,
ich will einmal kurz hier noch dazwischen grätschen, weil wir über John Cena reden, möchte ich einmal kurz über den Prime-Video-Film Ricky Stenicki reden, der mit John Cena und Zac Efron. Ich habe so ein Gefühl, wenn Zac Efron einen guten Film macht, wie Iron Claw oder sowas, dann muss er als Ausgleich dafür erstmal wieder 5 beschissene Filme machen, damit das Universum wieder im Gleichgewicht ist. Denn Ricky Stenicki ist ein unfassbar unlustiger Film. also wirklich,
geht's da?
Es geht darum, dass so 3 Freunde schon seit Kindheitstagen sehr viel Scheiße gebaut haben. Und dann haben die eine Figur erfunden, Ricky Stenicki, der sie alles, was sie Schlimmes gemacht haben, so diese Schuld in die Schuhe gedrückt haben. So, ach, das war dieser Ricky Stenicki, der euer Haus abgebrannt hat. Das waren nicht wir. So, okay. Und dann ist es eine Ausrede, die bis ins hohe Alter halt immer weiterführen.
Ins hohe Alter.
Ja, ins hohe Alter von.
Wir sehen da Zac Efron 85 genau. Mit Maske.
Blond Twist. Zieht jemand in die Stadt mit dem Namen und wird für alles verantwortlich gemacht.
Das wäre mega. Aber irgendwann kommt dann der Tag, wo sie so sind, okay, wir alle fragen danach, dass sie Ricky Stenicki kennenlernen wollen, weil sie haben wirklich so eine Persona erfunden. Und dann engagieren die einen Schauspieler, nämlich John Cena. Also John Cena spielt nicht John Cena, sondern einen anderen Schauspieler, der dann vor der gesamten Familie Ricky Stenicki spielen soll.
Wow, und, okay, krass.
Das ist wie hier Christian Ulm, mein neuer Freund.
Ja, es wirkt halt auch schon so wie eine Geschichte, die so, es wirkt wie eine How I Met Your Mother-Folge, gestreckt auf 2 Stunden und das ist wirklich super unlustig. Ja, ich wollte es nur mal erwähnt haben.
Also gar keine Sehempfehlung.
Ist so. Ist vom Regisseur auch, der Green Book gemacht hat. Was? Also wirklich, okay. Der Regisseur, der Green Book gemacht hat, hat auch so sonst richtig dämliche Komödien gemacht, Dumm und Dümmer und sowas. also wirklich keine guten Filme und dann hat er einmal so... Ja, weiß ich jetzt aber auch nicht so, ob das so.
Ja, kein großer Jim Carrey-Fan.
Oh, wow.
Oh, hot take!
Ganz, ganz hotter Take. Aber der hat dann anscheinend dann sich irgendwann gedacht, komm, ich möchte mit Green Book jetzt einen richtigen Oscar-Bait-Film machen und dann gehe ich wieder zurück zu den beschissenen Komödien. Naja.
Oh, okay.
Naja, ihr könnt euch aber auch zu Hause und im Kino andere Filme auch anschauen.
Wir haben ja schon ein bisschen gespoilert. Kung Fu Panda 4 startet diese Woche in den Kinos. Und zwar hat die Regie Mike Mitchell gemacht. Der hat ja auch den 3. Shrek-Teil gemacht. Yay. Und ja, der Cast ist wie immer mit Jack Black, aber auch mit Awkwafina und Viola Davis, Dustin Hoffman, Bryan Cranston, also sehr, sehr große Namen, Seth Rogen.
Wissen wir, wer die deutsche Synchro ist, weil da ist es ja meistens so der...
Ist es nicht, Habe Kerkeling spricht doch.
Po. Habe Kerkeling? Stimmt. Im Deutschen. Sowas was, ne?
Ja. Aber ich weiß nicht, ob er es immer noch macht.
Boah, ja, stimmt. Ich glaube, Habe Kerkeling.
Schauen wir mal kurz nach.
Weil das verdirbt es ja meistens dann ein bisschen, ne? Also.
Till Schweiger, jede Rolle.
Herkules.
Jede Rolle. Ich finde, Herkules ist.
Seine beste Rolle.
Ist wirklich die beste Rolle.
Manta.
Ja, macht immer noch Habe Kerkeling.
Cool.
Cool, dann kann man sich den Film ja auch auf Deutsch angucken. Die Handlung.
Ja, gerade Kinder. So. Lern jetzt Englisch, damit du
Jack Black hören kannst.
Und worum geht's? Po muss in diesem Teil gegen seinen erbittertsten Gegner aller Zeiten antreten: das Chamäleon. Ich fand den im Trailer auch toll, das Chamäleon.
Das ist cool. Sassy.
Ja, ich habe den Film leider, das müssen wir vielleicht dazu sagen, wir haben den alle noch nicht gesehen. Aber ich werde mir wahrscheinlich auch angucken.
Ich mir auch.
Also vielleicht aber auch erst, wenn er auf Streaming rauskommt.
Ja,
das ist
so der Kinofilm.
Genau, weil ich auch schon gehört habe, ohne jetzt irgendwie unsichere Quellen weiterzugeben, aber dass er nicht so toll sein soll.
Ja, vielleicht für so einen leichten Freitagabend.
Das stimmt.
Also mit deinen Neffen und Nichten. Und
richtig.
Ich meine, die werden mich wahrscheinlich wieder anhauen. Aber
seid eben so Fans. Wenn man sich solche Filme anschaut, dann sieht man die häufiger in Vorstellungen, wo sehr viele Kinder sind. Seid ihr so Fans davon? Weil ich finde es oftmals auch sehr schön, dann zu sehen, wo Kinder dann lachen oder nicht.
Ich hasse Kinder. Spaß.
Aber manchmal ist es auch echt anstrengend.
Ja, also ich finde es eigentlich süß, weil ich glaube, das ist ja auch das Publikum, was der Film ansprechen soll. Und das finde ich dann spannend, das auch mal mitzuerleben, ob die Kinder das auch unterhaltsam finden. Weil wenn Kinder das nicht mögen, dann finde ich es schwierig. Ja,
das ist schwer.
Es kommt ja so ein bisschen auf die Macher des Films an. Es gibt ja so Animationsfilme, die sind rein auf Kinder ausgelegt und dann gibt es welche, die haben noch so ein paar versteckte Witze für Erwachsene drin. Und das sind dann, finde ich, so die besten Kombinationen. Also gibt es eine Anspielung auf irgendeinen Film, also was dann keinem Kind auch wehtut oder sowas, wenn das mit drin ist. Oder hier und da wird ein Satz gesagt.
Oder Marjorie und Tom haben Sex.
Ja, genau.
Sorry. Den konnte ich nicht liegen lassen, wenn du das eben gesagt hast. Ja.
Die beiden Affen bringen sich um.
Ja. Oh. ja, dann haben wir noch einen Film, der diese Woche auch gestartet ist, nämlich Imaginary. Und da hat Alper gesehen und der hat uns mal kurz was aufgenommen, seine Meinung zu dem Film.
Hey Dani, ach, ihr seid im Podcast, ne? Ach, was Marius da schon wieder gesagt hat, das war zum Totlachen. Um 10 Jahre ist immer für einen Schenkelklopfer gut. Ja, Imaginary. Diese Woche startet ja der neue 0815-Horror von Blumhouse an, das kann man das nicht erwähnen. Nach Five Nights at Freddy's und Night Swim kommt jetzt Imaginary, der Film mit einem Budget von 12 Millionen Dollar, der irgendwie den Erfolg von Smile wiederholen will. Vielleicht habt ihr den Trailer vor Dune 2 ja gesehen. Es geht um eine Kinderbuchautorin oder Zeichnerin, die in ihr Geburtshaus zurückzieht mit ihrem Freund und seinen beiden Töchtern, die schon ein bisschen älter sind. Und dort treffen sie alle auf Chauncey. Chauncey ist ein Teddybär, der in der Kindheit der Protagonistin ihr imaginärer Freund war, und Chauncey freundet sich mit der jungen Tochter an und, ja, hat nichts Gutes im Sinn. Der Film hat eine Freigabe ab 16 Jahren bekommen und ich glaube, das wird Gift für den Film sein. Die Zielgruppe dürften eigentlich vor allem 14- und 15-Jährige sein oder noch drunter. Ich verstehe auch beim besten Willen nicht, warum dieser Film ab 16 ist, gerade weil er so zahm ist. Und ich meine, es ist ein Horrorfilm, da ist natürlich eine wichtige Frage, ist er gruselig? Und ich finde, nein, man dürfte den Film eigentlich nur gruselig finden, wenn man nie zuvor einen Horrorfilm gesehen hat, wenn man kein einziges Horrorklischee kennt, wenn man 12 ist und gerade erst Creepypastas für sich entdeckt hat. Der Film ist teilweise unfreiwillig komisch. Meiner Meinung nach uninteressante Figuren, nicht gerade überzeugendes Schauspiel bei den Nebenfiguren und dafür eine Menge Frauenpower. Aber was der Film auch als Gipfel der Kreativität bezeichnet später, das will ich jetzt nicht spoilern, ist schon spektakulär unspektakulär. Ich denke, Blumhouse hat's mal wieder geschafft. Es tut mir leid für die Hauptdarstellerin DeWanda Weiss, die einen guten Job macht. Die gibt hier wirklich ihr Bestes, aber der Film ist meiner Meinung nach voraussehbar, ungruselig, belanglos, und ich wünschte mir, ich habe mir im Kino wirklich gewünscht, der Film selbst wäre Imaginary. Ja, von daher nur eine bedingte Sehempfehlung, wenn man wirklich auf diesen, ja, auf diese Art, auf dieses Abziehbild, auf dieses Schema F von Horrorfilmen von Blumhouse steht. Aber wer tut das schon? Okay, ciao!
Danke, Albert.
So, wir gehen ins Studio.
Ja. Das ist für mich gerade wie bei der Tagesschau.
Ja,
Ein Kommentar von Alpaka-Tofer.
Ah, schön. Nicht ganz so schön ist, glaube ich, der Film Miller's Girl.
Den hast du gesehen,
ey. Den habe ich gesehen. Den habe ich gesehen und da habe ich ein bisschen was zu sagen.
Oh Gott. Kurz, kennst du Poison Ivy, die Filmreihe?
Die Filmreihe, nein.
Das sind auch so, ich glaube, das war so typische RTL 2-Filme, die dann immer liefen, wo es auch so ein bisschen darum geht, so jüngere Frau verführt Familienvater und sowas, deswegen Poison Ivy, weißt du, so vergiften und so. An mich hat, daran hat mich der Trailer so ein bisschen erinnert. Weil auch so Schülerin und Lehrer und es wird so Abhängigkeit und dann nutzt sie quasi ihre Machtstellung da aus. Also, so, und das hat
also mich worum geht es denn jetzt, wenn man das noch nicht mitbekommen hat? Jenna Ortega spielen sie ja mit und Martin Freeman. Mhm.
Richtig.
Marius hat jetzt etwas angeteased, eine sehr unangemessene Beziehung jetzt zwischen
Lehrer und eine Schülerin und
ja,
it's getting hot.
It's getting very hot, denn das spielt im Süden der USA.
Und sie sind verwandt!
Oh mein Gott.
Oh Gott.
Ja.
Das Film, war ein Witz. Ironie.
Das war ein
Schwarzwald.
Ja. Miller's Girl ist ein äußerst fragwürdiger Film, wie ich finde. Mhm. Es geht darum, dass ein Highschool-Literaturlehrer, nämlich Jonathan Miller, eine seltsame Verbindung mit seiner Schülerin Cairo Sweet eingeht.
Sweet. Wer hat diesen Namen sich ausgedacht?
Cairo Sweet.
Das klingt wie so, keine Ahnung, das Zimmer, was sich irgendwie John Cena bucht, wenn er in Dubai
ist. Ich bin in der Cairo Suite.
What? Wow.
Ja, es ist so, dass Cairo Sweet so eine Vorzeigeschülerin ist. Sie ist so, oh mein Gott, wir haben zwar nur ein Buch auf dem Lehrplan, was wir lesen müssen, aber ich lese trotzdem einfach so 12 Bücher. Sie ist so, oh mein Gott, ich will mir extra viel Mühe geben. Und das sieht natürlich Jonathan Miller und gibt ihr auch so einen extra Auftrag.
Ah, das spielt schon in der Highschool. Das
spielt in der Highschool, ja. Okay. Und ja, sie hat dann irgendwann, also sie will auch so eine Bewerbung für eine Uni schreiben und dann muss sie was dazu schreiben aus einem eigenen Leben, was sie krasses erlebt hat, was sie krasses gemacht hat. Und dann ist ihr Plan, ihren Lehrer zu verführen, damit sie das schreiben kann in ihre Bewerbung für die Uni.
Nachvollziehbar.
Kommt bestimmt gut an.
Da wird man auf jeden Fall angenommen. Also Ivy League sehe ich da. Harvard.
Auf jeden Fall.
So ein Pervert Prof guckt so, oh, geile Story, Foto, oh gut, die nehmen wir.
Universität zu Köln, ja, das machen wir. Wow. Das machen wir. Okay, wir werden kommen in Uni
zu Köln, wir ja. nehmen sie alle. Niemals hier deine Arbeit abgeben.
Die Exmatrikulation, die wird mir hier okay. nach diesem Podcast eingereicht.
Der Literat Lenny.
Der Literat Lenny, das, so kennt man mich. Ja, und es kommt so sehr, sehr seltsam Begegnung zwischen diesen beiden. Also wirklich so was? Flirten auf allertollstem Niveau und Dialoge aus der Hölle. Wirklich so ganz, ganz schlimme Dialoge. Und Jenna Ortegas Figur ist auch wirklich der größte Edgelord auf dieser ganzen weiten Welt. Es gibt so einen Moment, also ihr Schulweg besteht eh daraus, dass sie durch den Wald gehen muss, in dem super viel Nebel ist. Und,
oh nein. Und dann darauf hat sie bestimmt einfach bestanden.
Ich habe das in dem Trailer schon so scheiße gefunden, dass das so auf wirklich so richtig gewollt gruselig ist, der Film. Ist als gut, wäre oder? Das so, als wäre sie so eine Sirene, die jetzt so ihren Lehrer verführen will. Ja. Und das ist ganz, ganz gefährlich, weil, oh mein Gott, wie heißt Martin Freemans Figur?
Jonathan Miller.
Miller.
Okay, ja. Jonathan Miller kann nichts dagegen machen. Er wird einfach.
Er wird schwach. Ja,
sie er ist muss schuld. Mir verfallen.
Ja, genau.
Ja, und
das kann ja einfach nicht eigentlich anders sein. Er kann nicht nein sein.
Es gibt einen Moment, wo sie aus diesem Wald herauskommt und dann auf das Schulgelände geht. Und dann steht da Jonathan Miller und er fragt: Hast du nicht Angst, alleine in diesem Wald rumzugehen? Ist es nicht gruselig? Und sie sagt: Ich bin das Gruseligste in diesem Wald. Und ich denke mir so, was zur Hölle, wie edgy willst du sein? Oh mein Gott, ich hab's verstanden.
Kyra Sweet ist wohl doch nicht so sweet.
Nee, Kyra Sweet ist gar nicht sweet. Sie ist ziemlich bitter. Gott. ja, und weil ich weiß es nicht, dann wird so viel über Sex geredet, also unfassbar viel, aber nicht auf irgendwie einer sexy Ebene, sondern auf einer literarischen Ebene. Das heißt, es wird sehr viel umschrieben, wie Menschen Sex haben und es ist furchtbar. Und es soll
dann so heiß sein zwischen den beiden oder was?
Ja,
also das ist so intellektuellen.
Ja, so also es ist auch intellektueller Sex, ne? Dass man geistig natürlich auch sich befriedigt. So,
ab IQ 100.
Worüber reden wir hier gerade? Also, ja, kann ich mir das vorstellen? Die sitzen dann an einem Tisch gemeinsam und dann lesen die irgendwelche so Romane aus dem 18. Jahrhundert.
Genau, wo
dann
darüber einfach so die Klischee-Autoren und sowas.
Ja, es ist wirklich schlimm, aber irgendwie will man es doch mal gesehen haben, weil es echt so scheiße ist. Also okay. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, ha, das ist mal wieder typisch, das ist so, sind wieder so, es gibt hier diesen Ausdruck, Women written by men, wenn irgendwie Männer irgendwie Drehbücher schreiben und dann Frauenfiguren schreiben, die sich nicht wirklich verhalten wie echte Frauen, weil das einfach nur eine Projektionsfläche von Männern ist. Und das habe ich auch bei diesem Film gedacht. Und ich war so, ach, ist mal wieder typisch. Und dann alles gemacht von einer Frau, wo ich mir auch gedacht habe, okay.
Für wen ist der Film, frage ich mich. Oder was ist seine Botschaft? Weil ich glaube, der Fakt, dass
sorry, das ist wir
okay, ja, literarischer Sex, ja.
Literarisch.
Nee, ich finde die Tatsache, dass eine junge Frau, die noch nicht mal volljährig ist dann ja wahrscheinlich, sich vornimmt, ihren erwachsenen Lehrer zu verführen, das ist ja keine realistische, also ich würde jetzt mal sagen, prozentual passiert es nicht so oft wie andersrum. Ich glaube, das ist sowieso schwierig, das so als Grundlage zu nehmen. Also was ist die Aussage des Films?
Ja,
also dass sie einfach.
Das hört sich an, als hätte man irgendwie Lolita auf Wish bestellt.
Ja, das ganz große Problem hierbei ist auch noch, dass der Film dann irgendwann so eine Wendung nimmt, die so The Idol-Charakter hat, also die Serie mit hier Dings da The Weeknd. Und das ist wirklich. Ja, da wo man sich wirklich denkt, okay, das ist wirklich nicht gut, denn es gibt diese Fälle, wo männliches Lehrpersonal Schülerinnen eben die Machtposition ausnutzt und dann sehr seltsame Verhältnisse eingehen. Und das verharmlost dieser Film massivst. Okay, und das finde ich echt nicht gut. Das
wirklich finde ich dann auch schon echt schlimm. Also weil ich habe den Trailer gesehen und dachte mir auch schon, boah, finde ich irgendwie komisch.
Aber was reitet Jenna Ortega und Martin Freeman denn so? Also
das hat sich, ich bin jetzt gerade ein bisschen beleidigt, dass du eben meintest, du mich könntest
Ortega. Nein, das war
Oh mein Gott.
Aber du wirst genauso edgy. Jedes Mal, wenn du ins Büro kommst.
Genauso edgy.
Ich sage immer so, ich bin so cool, so
hier in Köln.
Oh Gott.
Ja, okay. Genau. Ich gehe mal durch den Grüngürtel hier hin, deswegen.
Ich bin ja so grünste im Gürtel. Aber ist so ein Film, der steht doch im Regal irgendwie neben 50 Shades of Grey oder sowas, oder?
Ja.
Lenny lacht. Ist ja auch einen animierten Teil 2 von.
Der Green Goblin kriegt aber stark.
Gott.
Sorry.
Aber auf
ja,
jeden
also Lenny, wie viele Punkte würdest du geben?
Lenny, was ist das für ein Girl Film? Könnte auf jeden Fall sagen, ich bin das Mülligste hier im Kino.
Müllers Girl.
Müllers Girl.
Müllers Girl. Das ist die deutsche Müllmanns Version. Girl.
Müllers Mädchen.
Müllers Mädchen, das hört sich gar nicht
verkehrt an. Aber die heißt dann einfach, die heißt dann einfach Gott. Berlin Süß.
Berlin Süß.
Ja.
Oh Gott, okay.
Von Jonathan Müller. Ja.
Verführt an der. An der.
Oh
Gott. An der Konrad-Adenauer-Gesamtschule verführt.
Irgendwo in Castrop-Rauxel.
Die Ruhrpott-Liebe. Ich bin das Pottigste hier.
Ich bin das Pottigste.
Die reden nur über Harry Ruhrpott.
Ja. Habt ihr in letzter Zeit einen Film geguckt?
Was? So einen nicht.
Habt ihr noch irgendwie einen Film oder so, den ihr in letzter Zeit oder eine Serie angefangen oder so?
Ja, ich muss sagen, ich gucke gerade Shogun. Das ist jetzt. Oh, oder oh, Shogun? Ja.
Shogun.
Shogun. Ich weiß nicht genau. Shogun, ne? Shogun, ich weiß, aus. Genau. Nicht. Auf Disney Plus. Und ich habe bisher die ersten 3 Folgen geguckt. Also da kommt ja jede Woche eine neue Folge raus. Und ich bin bisher begeistert. Tatsächlich. Also, es ist so ein sehr gutes Game of Thrones-Ersatz für alle, die Fans sind. Es ist sehr düster und auch erwachsen. Ich muss sagen, es ist auch sehr komplex. Also, wenn man da die Grundgeschichte nicht kennt, es geht ja um einen Briten, einen Engländer, der strandet in Japan und dann in diese Machenschaften von dem japanischen Adel reingezogen wird. Und auch darum, am Ende geht es darum, wer Shogun wird, also wer so das Land regiert. Ist schon also so eine Art Thronmacht-Intrigengeschichte.
Ist ein Remake.
Und ein Remake, genau, habe ich dann auch erfahren, auch von einem Roman.
Ja.
Genau, und das ist jetzt so die zweite Verfilmung. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich kann noch nicht so viel darüber sagen, wie es jetzt allumfassend ist, weil ich nur 3 Folgen geschaut habe, aber ich bin bisher positiv überrascht. Finde ich gut.
Ich spare mir das auf, bis es ganz da ist, weil ich habe schon gehört, ja. So, man kann gar nicht abwarten jede Woche, deswegen ist es bei mir so ein typisches, alles ist da, jetzt gucke ich in einem
Rutsch. Aber ist das nicht auch schwierig, wenn das so komplex anscheinend ist und dann jede Woche musst du warten und dann hast du auch schon ja, gefühlt wieder die Hälfte vergessen und wenn es so komplex ist, ist es dann noch schwerer hinterherzukommen.
Ich verlasse mich sehr auf diese Zusammenfassung am Anfang, wo dann nochmal die
wichtigsten was letztes Mal passiert.
Also ich brauche das, okay, Notiz.
Aber Lenny, weißt du, das richtig gut funktioniert? Game of Thrones, das ist schon alles da.
Okay, finde ich gut. Habt ihr noch was anderes geguckt? Schnell, ich muss Themen wechseln.
Ich habe auch in The Regime reingeguckt, mit Kate Winslet. Das ist ja auch eine neue Serie auf Wow auch. Wow. Und da geht es ja um so einen, das ist eine Satire über das Europaparlament oder beziehungsweise einen europäischen fiktiven Staat, der nicht ganz konkretisiert wird. Und Kate Winslet spielt ja eine Diktatorin eigentlich, die auch ja, sehr überzeichnet ist. Sie lispelt auch. Und ich habe die erste Folge geschaut. Und ich muss sagen, ich bin nicht so richtig reingekommen, weil ich werde auf jeden Fall weiter gucken, weil die Serie soll noch sehr politische Sprengkraft haben. Und ich finde das sowieso spannend, wenn da aktuelle Sachen angesprochen werden, aber auf so einer satirischen Ebene und man dann auch über eine politische Spannungen momentan reflektieren kann. So. Finde ich cool an sich, die Idee. Aber ich habe das Gefühl, die Serie ist so drüber, vielleicht, das ist jetzt nur eine These, dass man nicht mehr richtig versteht, was die Aussagen sind, die gemacht werden sollen. Ich finde sie sehr skurril. Und irgendwann, ich habe auch irgendwie so eine Review gesehen, es war so, willkommen in Absurdistan, also dass man so ein bisschen zu absurd das Ganze ausspielt, dass da vielleicht die Aktualität verloren geht, das finde ich schade, weil man könnte da ja auch voll die krassen Aussagen treffen.
Ist das denn, ist eine amerikanische Produktion, ist das vielleicht,
ich glaube, also, ja.
Ist das vielleicht ein Problem, dass das eine amerikanische Sicht auf Europa ist? Ist das, merkt man das irgendwie?
Also bisher habe ich noch nicht so viel so, wir machen uns lustig oder sowas über Europa als Konstrukt gesehen, sondern es geht wirklich um so politische Regime, die korrupt sind und so despotisch und sowas. Also es geht eher viel um Machtmissbrauch und auch Propaganda und sowas, was ja an sich spannende Themen sind zum Erforschen, aber ich bin irgendwie nicht so richtig warm geworden damit. Es geht auch, es gibt so einen Bodyguard, so eine Bodyguard-Figur, der für sie sowas wie dann so ein Berater wird und am Ende anscheinend irgendwie alles so ein bisschen bestimmt.
House of the Dragon.
Ja, vielleicht.
Verstehe ich nicht.
Ja, aber ich würde noch mal eine aktualisiertere Review geben, wenn ich weitergekommen
bin. Also du guckst auf jeden Fall, willst am Ball bleiben?
Ja, aber ich muss sagen, mir fällt es schwerer als bei Shogun zum Beispiel. Okay. Die Serie hat mich viel mehr gekriegt. Aber das sind natürlich auch andere Genres.
Das heißt, du bist aktuell im Serienfieber?
Ich bin irgendwie voll im Serienfieber, ja.
Okay, aber ich habe auch ein Gefühl, dieses Jahr kommt wirklich so eine Serie. Also dieses Jahr ist echt so das Serienjahr.
Definitiv. Das
wird krass dieses Jahr, ja.
Wie sieht es bei dir aus, Marius?
Ich bin gerade eher so in der Recherche-Lesephase. Ich lese Die drei Sonnen, also Free Body Problem, weil nächste Woche startet die Serie auf Netflix. Jonas wird da ein ausführliches Video machen, aber ich will mit am Ball sein und die Bücher sind dick insgesamt. Also, das ist schon ein dicker Brocken und da kämpfe ich mich gerade durch mit meinem. Oh, ich bin nach 5 Seiten sehr müde.
Ja. Kann ich verstehen. Kann ich
sehr gut verstehen. Aber das ist sehr interessant. Gut,
ja.
Dick ist aber auch ein Thema bei mir, das gehört.
Was? Wo?
Bei mir dick
ist dick, auch. Dick.
Ja,
dicke Bücher.
Ja, dicke Bücher. Ja. Okay, ja.
Hast du noch einen Film gesehen, Lenny?
Leider Miller's Girl.
Nur Miller's Girl, okay.
Ich hab noch einiges geguckt, aber das würde jetzt auch den
Rahmen sprengen.
Den Rahmen sprengen. Edgar Allan Poe. Nichts.
Okay, an dieser Stelle sind wir raus.
Au revoir.
Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Wir hatten sehr viel Spaß, mit Müller's Girl.
Und unserem Three-Body-Problem.
Ja, sehr gut. Wie ist das Three-Body-Problem von Cinema's
Week? Oh mein Gott.
Das finde ich.
Jonas hätten uns gerne weg.
Ja, los.
Wow. Nein, nur alleine.
Wir sind die Resterampe.
Wow.
Wir sind die Resterampe von diesem Film.
Das lasse ich mir gerne tätowieren.
Ja, same. Das war's dann an dieser Stelle auch von uns heute. Und wir hören uns wieder in einem weiteren Podcast hier bei Cinema Strikes Back. Ihr könnt gerne nochmal eine Bewertung dalassen. Das würde uns sehr freuen und helfen. Oder ihr beantwortet auch noch eine Frage, nämlich, was ist eigentlich euer Lieblingszeichentrickfilm? Und macht das mal gerne, beantwortet das. Wir sind sehr gespannt. Und wir werden an dieser Stelle raus. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, dass ihr hier mit am Start wart.
Danke, dass wir dabei sind.
Danke.
Ja, Lenny.
Dankeschön, alles.
Tschüss. Und macht's gut.
Ciao. Tschüss,
tschüss. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH im Auftrag von Funk produziert. Hosts der Folge waren Xenia Popescu, Marius Stolz und Lennart Schmitz. Die Redaktion bestand aus Lennart Schmitz. Für die Aufnahme und den Schnitt war Tui Lindo verantwortlich.
Das war ein Podcast von Funk.